Also, ich gehöre jetzt nicht zu der Lehre heute, aber es ist mir jetzt die Tage immer wieder im Kopf umgegangen, habe es auch gesucht, weil ja doch da der blöde Ukraine-Krieg da jetzt ziemlich tobt. Und da gibt es eine Verheißung, die noch ausständig ist. Es ist im kleinen Propheten Micha, Micha 4, ab 1, 4, aber es geht mir hauptsächlich um den Vers 3. Also am ersten Vers heißt es, und am Ende der Tage wird es geschehen. Und der Schluss dieser vier Verse sagt, denn der Mund des Herrn, der Heerscharen, hat geredet. Also dann wird es auch mit Sicherheit geschehen. Und zwischendrin steht, und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Das ist eine ganz wichtige Passage, die man zurzeit sehr stark gebrauchen kann im Gebet, den Herrn an seine Verheißung zu erinnern, diese Schriftstellen auch zu proklamieren über der ganzen Lage in der Situation, weil der Herr sein Wort ausführt, wenn Christen anfangen, ihn dann bei seinem Wort zu nehmen, im Glauben. Und das heißt eben hier, der Herr wird da richten oder Recht sprechen zwischen den Völkern bis für mächtige Nationen bis in die Ferne. Und dann werden sie ihre Schwerter und Speere, was also Bild ist für die ganzen Kriegswaffen, werden sie umschmieden, umbauen zu Pflugscharen oder zu Winzermessern, also zu nützlichen Dingen. Und man wird nicht mehr gegeneinander kämpfen und sogar das Krieg führen wird man nicht mehr lernen. Das ist die Verheißung, die der Herr in sein Wort, in die Bibel hineingeschrieben hat durch den Propheten Micha. Und es ist sinnvoll, wenn wir diese Schriftstellen dann auch nehmen im Glauben, proklamieren über der ganzen Situation. So, das war jetzt einmal vorab. Also denkt dran, Micha 4, nehmt es mit ins Gebet. Wir machen heute nochmal weiter mit unserer Position in Christus. Wir haben ja letztes Mal in ihm Tatsachen aus der Schrift gelesen und was das bedeutet. Und da machen wir heute noch ein bisschen weiter mit unserer Position in Christus. Und es ist heute ein bisschen feste Speise, aber das macht nichts, weil wenn wir auf ein höheres Level kommen wollen, wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir auch einfach mal festere Speise zu uns nehmen, nicht nur Milch trinken, wie es der Paulus mal geschrieben hat. Und darum geht es heute in dieser Lehre weiter. Dazu brauchen wir diese Lehre, das Wort, und das Wort folgt dem Geist. Und der Geist folgt dem Wort, das hängt zusammen. Je nachdem, erst inspiriert der Geist das Wort, dann wird das Wort gelehrt und dann wird dem Wort geglaubt und dann wird die Salbung, die auf dem Wort ist, auch wieder freigesetzt. Und zuerst kommt eben die Lehrsalbung und ich muss selber immer sagen, die läuft mir manchmal ein bisschen weit voraus, dass ich selber gar nicht so richtig hinterherkomme. Also nicht denken, der Hans, der lehrt was, aber kann es selber nicht. Das ist normal. Wir müssen erst die Lehre haben und dann muss es in unseren Geist eindringen und dann wird es auch nach und nach auch so funktionieren und zur Realität werden. Wenn das Wort gepredigt ist, erzeugt es Glauben, das heißt, der Glaube folgt dem Wort Gottes, der Wahrheit. Also der Glaube kann auch einem Lügenwort folgen. Wenn du der Lüge glaubst, dann folgt dein Glaube dem Lügenwort. Deshalb ist es für uns immer wichtig, Gottes Wort zu hören, die Wahrheit zu hören, weil es viel zu viel religiösen Schrott in christlichen Gemeinden gibt, die es für wahr erachtet wird und die Leute eigentlich nur in Knechtschaft bringt und bindet. Also für uns ist Gottes Wahrheit wichtig, weil sie den richtigen Glauben erzeugt. Und sei geduldig, weil früher oder später wird dieses Wort Gottes durchbrechen. Ja, wenn wir es immer wieder hören, am Leben dadurch erhalten, im Glauben ernährt werden mit diesen Wahrheiten des Wortes, dann kommt früher oder später der Tag, wo es durchbricht in deinem Herzen, wo es nicht nur im Verstand hängt und wieder vergessen wird, sondern wo es durchbricht und wo es dann auch so sich verhält und funktioniert und seine Herrlichkeit dann auch offenbar wird. Also sei nicht frustriert, wenn es nicht immer alles gleich so funktioniert, wie du es gerade gehört hast, sondern es dauert manchmal eine Zeit. Aber bleib dran, bleib am Ball und du wirst die Ergebnisse bekommen. Ja, weil zu viele Gemeinden sind von religiösen Leuten irgendwie übernommen worden oder von religiösen Geistern infiltriert und das soll uns hier nicht passieren. Ja, wir wollen auf dem Echten bleiben, auf der Wahrheit des Glaubens, der Wahrheit des neutestamentlichen Verständnisses des Evangeliums. Okay, dann ist er einer unserer Leitverse, Römer 5,19, wo der Paulus schreibt, dass die vielen, die glauben, in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Es ist die Basis, auf der wir aufbauen können. Du und ich, wir haben geglaubt an Jesus, an sein Evangelium, an sein Opfer am Kreuz. Und dadurch sind wir versetzt worden in eine Stellung, die Gerechtigkeit bedeutet. Dieselbe Gerechtigkeit, die Jesus hatte, die hat er uns damit geschenkt, weil er unsere Stellung der Ungerechtigkeit des Sünders übernommen hat. Gott hat den, der nicht gesündigt hatte, jetzt angelehnt an 2. Korinther 5,21, Gott hat den, der Sünde nicht tat oder nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Also er wurde zur Sünde, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit würden. Also wir sind buchstäblich Gottes Gerechtigkeit in Christus. Das ist unsere Stellung, unsere Position. Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wir hatten früher mal einen Pastor, der hat dann immer gesagt, wenn er reingeht, jetzt geht Gottes Gerechtigkeit zur Tür herein. Und da muss ich sagen, da hat er recht. Ja, und wenn du irgendwo hingehst, dann geht dort Gottes Gerechtigkeit hin, weil du Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus bist. Das musst du dir einfach geben. Also da kommt nicht der Sünder durch die Tür herein, wenn der Gerechte reinkommt, ein Glaubender reinkommt, dann geht einfach Gottes Gerechtigkeit zur Tür herein. Und wo du bist, bist du als Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus da. Also nicht wir müssen Angst haben vor den dämonischen Mächten. Wir treten auf als Gottes Gerechtigkeit und die dämonischen Mächte zittern vor uns. So ist es. Die laufen vor uns weg, nicht wir vor dem Teufel und seinen Kohorten. Nur wenn wir es nicht wissen, wer wir sind, und wenn wir meinen, der Satan ist so mächtig und der möchte uns dauernd etwas rauben und etwas tun und keine Ahnung, was du dir denkst, dann hast du der Lüge geglaubt und die Lüge macht dich einfach schwach. Wenn du aber weißt, dass du Gottes Gerechtigkeit bist, dass das deine Position ist und dass sie dauerhaft ist, dann stehst du ganz anders da. Dann gehst du rein als Kind Gottes, als Königskind. Also, das müssen wir wissen. Unser Sündenproblem oder auch das Sündenproblem der Welt ist an sich gelöst. In Christus Jesus, das Lamm Gottes, hat die Sünde der Welt weggenommen. Das ist Fakt. Und das ist unsere Stellung als wiedergeborene Christen, wiedergeborene Gläubige. Das ist unsere Position. Nimm das immer wieder in deinen Verstand hinein, denk drüber nach, sprich es auch aus, damit es immer mehr sich verfestigt. Aus dem Wissen muss eine Überzeugung werden. Wir haben Jesus als unseren Herrn und Erlöser bekannt, damit angenommen und wir wurden auf seinen Namen getauft. Und in dieser Taufe, laut Galater 3,27, haben wir Christus angezogen. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, so wie man einen Mantel überzieht, so einen schweren, dicken, fetten Mantel über, so einen richtig festen, der alles abdeckt, der richtig warm macht, so kannst du es vorstellen, so haben wir Jesus Christus angezogen. Deshalb sind wir in Christus. Ja, wenn du so einen Mantel überwirfst, dann bist du im Mantel, oder? Dann bist du drin in diesem Mantel. Und genauso kannst du es vorstellen, du bist so in Christus Jesus. Der Mantel mit Kapuze, der richtig eingelullt. So sind wir in Christus Jesus. Und Jesaja 61,10 sagt uns etwas vom Mantel der Gerechtigkeit. Genauso ist es. Wir haben Christus in der Taufe angezogen, wir haben den Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Preis den Herrn, der hat uns den geschenkt. Einfach so. Okay, seit unserer Wiedergeburt sind wir in Christus. Das ist geistlich Fakt. Da gibt es nichts zu dran rütteln. Aber in der Erkenntnis dessen oder auch in der Offenbarung und im Glauben, da müssen wir hineinwachsen. Auch wenn es geistlich Fakt ist, ist oft mal die Offenbarung bei Christen noch nicht da, dass das so ist. Oder die Erkenntnis nicht einmal, weil es nicht so gelehrt wurde. Und deshalb muss man da hineinwachsen. Deshalb ist wichtig, dass wir das immer wieder hören, weil das will uns der Feind immer wieder ausreden. Ja, so wie der Paulus damals immer wieder gewarnt hat vor den jüdischen Predigern, die immer mit dem Gesetz und mit Mose aufgetreten sind, um sie in Knechtschaft zu bringen, wieder weg von Jesus, von dieser Gnade, sondern wieder hin zum Gesetz. Das ist auch heute noch immer so, dass es so viele religiöse Vögel gibt, die dich zum Sünder abstempeln wollen, die Gesetz predigen wollen, die sagen, das ist aber hochmütig, wenn du das so einbildest, dass du 100% gerecht bist. Aber muss sagen, dann kennen sie die Schrift nicht oder sie wollen sie nicht kennen. Wir sind in Christus tadellos, vollkommen gemacht, unsträflich gemacht, heilig gemacht. Das gehört alles zu dieser Position in Christus. Und wenn wir in der Offenbarung, im Glauben, in diese Position immer mehr und mehr hineinwachsen, dann können wir aus dieser Position auch agieren oder reagieren. Dann sehen wir die Dinge von oben, ja, nicht unten, wo wir unter dem Fuß des Feindes sind und wir pusten schon, weil er uns zerquetscht, weil es uns schlecht geht. Dann haben wir die falsche Position gewählt. Unsere Position ist oben. Dann müssen wir die Dinge von oben sehen und dass der Feind unter unseren Füßen ist. Weil wir sind uns dann der Autoritätsposition, die wir in Christus Jesus haben, sicher. Die Schrift sagt uns in Epheser 2,6, dass er uns mitsitzen lassen hat an himmlischen Orten. Mit ihm sitzen wir zu Rechten des Vaters. Wir sitzen mit Jesus auf dem Thron. Wir sind Miterben Christi geworden. Das ist unsere wahrhaftige Position in Christus. Wir müssen das einfach wissen, wer wir sind. Und so müssen wir auch auftreten in der geistlichen Welt. Ja, gegenüber Menschen verhalten wir uns freundlich und liebevoll und auch in einer Art Demut. Aber gegenüber geistlichen Mächten und Gewalten verhalten wir uns nicht liebevoll. Da verhalten wir uns mit Autorität ausgestattet. Wir verhalten uns autoritär und tun alles unter unsere Füße, was versucht, uns zu widerstehen, was versucht, uns zu berauben oder uns fertig zu machen. Also du und ich, wir müssen wissen, wer wir in Christus Jesus sind und dass wir diese Position haben, dass wir in dieser Position stehen. Und wir müssen es vor allem dann und gerade dann wissen, wenn Schwierigkeiten uns gegenüberstehen, wenn Probleme uns ins Gesicht lachen. Ja, das soll es ja bekanntlich geben, dass es Schwierigkeiten gibt und Probleme. Das ist auch sogar biblisch. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns? Und es ist keiner unter Verdammnis, wenn er da in diesen Schwierigkeiten dann zum Wanken kommt. Deshalb sind die Geschwister da, wo man sich gegenseitig wieder ermutigt, wieder aufhilft, füreinander betet. Blöd ist nur, wenn derjenige sich in dieser unten Position suhlt, weil er gerne jammert und gerne klagt. Also wenn jemand hinfällt, wenn jemand stolpert, dann heißt es wieder aufstehen, Krönchen richten, Position wieder einnehmen, oben, Feind ist unten, unter deinen Fußsohlen. Das ist Fakt. Okay, also und die erste und einfachste Art, um diese Position in Christus darzustellen oder zu proklamieren, zu demonstrieren, ist, dass du das Abendmahl im Glauben nimmst. Das Abendmahl nehmen, es ist ein Schauen auf Jesus, ein Schauen auf das, was am Kreuz passiert ist, auf das am Kreuz Jesus für dich und für mich getan hat. Denke mal an die Israeliten, die da in der Wüste waren und sie wurden ja von Schlangen gebissen, weil sie gesündigt hatten. Und sie starben, glaube ich, 20.000 Leute an einem Tag. Und dann hat Mose zum Herrn geschrien und der Herr hat ihm gesagt, er soll eine eherne oder bronzene Schlange machen und auf den Stab stecken. Und die soll er dann rausstellen. Und wenn die Israeliten dort hinschauen, dann werden sie geheilt. Also ihnen wurde unterm Strich vergeben und sie wurden geheilt von diesen Schlangenbissen. Das ist eine Bildersprache auf Jesus hin. Sie schauen auf diese bronzene Schlange, aber wir schauen auf Jesus. Und das tun wir ganz einfach und gut, wenn wir mit dem Abendmahl ankommen, weil dort erinnern wir uns, dass er sein Fleisch für uns geopfert hat und dass er sein Blut für uns vergossen hat, indem wir Brot und Wein essen und trinken. Und er sagt uns auch Johannes 6,56 klipp und klar, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ja, und das tun wir ja im Abendmahl. Wir essen sein Fleisch und wir trinken sein Blut. Ja, es ist ein Brot und es ist ein Wein, aber durch den Glauben können wir es annehmen, dass es sein Fleisch ist und dass es sein Blut ist. Ja, und dann, wenn wir das tun, im Glauben und nicht bloß als Ritual oder weil es gerade irgendjemand so sagt, das müssen wir tun, also der Glaube muss mit hinein, dann bleibst du in Christus und er bleibt in dir. Das ist ganz eine wichtige Sache, weil der Feind möchte uns gerne zum Zweifel bringen, ja, bin ich jetzt eigentlich in Christus? ist der jetzt in mir, ich weiß es nicht, ich spüre es jetzt nicht so recht, dann kannst du das wissen, wenn du Abendmahl genommen hast, immer wieder, dann bleibt er in dir und du bleibst in ihm. Tatsache. Da ist die Verbindung in ihm einfach fest. Da wird die in ihm Tatsache proklamiert und gefestigt. Und da wird der Tag kommen, wo da kein Zweifel mehr auftaucht. Aber wenn auch der Feind dich mit Zweifeln beschießt, dann toucht dich das nicht mehr. Dann kann diese Lüge nicht mehr landen in deinem Kopf und in deinem Herzen. Weil es klipp und klar ist, dass du in ihm bist und er ist in dir. Du siehst dich in diesem Mantel der Gerechtigkeit. Du siehst dich mit Jesus in der Position des Himmels auf dem Thron und mit Autorität ausgestattet. Du siehst dich oben und nicht mehr unten als armes Würstchen. Und in diesem Maß, wie sich diese Wahrheiten des Evangeliums in dir verfestigen, deshalb hören wir es ja immer wieder, deshalb predige ich ja immer wieder, genau in dem Maß wird sich seine Herrlichkeit und seine Macht auch offenbaren. Das heißt, geistliches Wachstum wird geschehen. Von nichts kommt nichts, sagt man manchmal in Bayern. Von nichts kommt nichts. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir uns mit dem Thema immer wieder beschäftigen, weil von Apps, in dem Fall von der Wahrheit, kommt auch was. Es kommt Offenbarung, es kommt volle Überzeugung und diese Wahrheit und diese Überzeugung bringt dann auch richtige Ergebnisse in deinem Leben. Und es hängt mit dem zusammen, sagt 1. Korinther 1,5, so wie das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Ja, so wird man in allem reich gemacht, in allem Wort und aller Erkenntnis. Aber das hängt an dem, wie sehr, dass dieses Zeugnis des Christus, dieses Evangelium, dieser Beweis sich in dir verfestigt hat. Und es zahlt sich aus. Und ich weiß, dass es manchmal Jahre dauert, bis sich das richtig verfestigt. Weil es ein geistlicher Kampf ist, der da abläuft. Ja, das Wort wird eingepflanzt, Feinde versuchen es wieder auszureißen oder zuzumüllen mit anderen Zeug. Aber lass nicht locker, beschäftige dich mit diesen Dingen. Hör immer wieder genau hin. In Jesus, in dieser Position, bist du zu einer neuen Schöpfung geworden. Ein neuer Mensch. Ja, du bist immer der Alte, der Sündige, der Schwache, der nichts zu Wege bringt, geistlich gesehen, sondern du bist eine neue Art Mensch. Ein Mensch, der mit Gott versöhnt ist, ein Kind Gottes, ein Gottmensch. Ein Gottmensch bist du geworden, weil das in dir wieder mit Gott in Verbindung ist. Der Geist in dir ist wieder mit Gott in Verbindung, weil er eine neue Schöpfung geworden ist, weil er wiedergeboren wurde, weil er wieder lebendig wurde. Deshalb ist dein Geist wieder mit Gott in Verbindung. Deshalb kann ich das einfach so behaupten, dass jeder Wiedergeborene ein Gottmensch ist. Und das ist eine neue Art. Der Alte, der stammte von Adam. Aber der Neue stammt von Gott, weil Gott ihn gezeugt hat mit dem Evangelium. Und dann ist Gottes Natur in dir. Gottes Leben ist in dir. Da haben wir doch ein Lied, so ein Chorus. Ich habe Gottes Leben in mir. Ja, das singt man vielleicht einmal ab und zu so, ja, weil der Hans das Lied halt anstimmt. Aber dieses Lied ist nicht bloß ein Lied, es ist eine Wahrheit. Ich habe Gottes Leben in mir. Seine Fähigkeit, seine Liebe ist in uns. Es ist alles da. Gottes Naturell ist in dir durch diese Wiedergeburt. Du bist nicht mehr der alte, schwache, sündige. Du bist ein Bruder oder eine Schwester von Jesus geworden. Ja, er ist unser großer Bruder, der Erstgeborene. Und wir alle sind seine Geschwister. Und damit sind wir auch Königskinder. Ich habe letztes Mal gesagt, kleine Jesusse sind wir geworden. Und das kann man ruhig sagen. Man kann das sagen, weil Tatsache ist, dass der Geist der Herrlichkeit uns gegeben wurde, laut 1. Petrus 4,14. Kinder Gottes, Söhne und Töchter haben auch seine Herrlichkeit und haben auch seine Macht in seinem Namen. Nur wenn man es nicht erkennt und nicht daraus was macht, hat man es nicht. Aber rein faktisch hat man es als Kind Gottes. Seine Herrlichkeit ruht auf uns in seinem Namen. Dürfen und können und sollen wir diese Herrlichkeit auch freisetzen. Da können wir und wir müssen was draus machen. Ja, die meisten Christen, und das soll man mir nicht sein, sind die Herr-to-do-Christen. Die können zwar mal ein bisschen beten, dass der Herr alles tun soll, aber sie weigern sich, partout zu sehen, was der Herr ihnen gegeben hat und mit dem was draus zu machen. Wir sind keine Herr-to-do-Christen, oder sollen wir zumindest nicht sein, sondern wir sollen Stellvertreter Christi auf Erden sein. Wir, die Wiedergeborenen, nicht der Papst. Der Papst ist nicht Gottes Stellvertreter auf Erden. Absolut nicht. Da fällt es hinten vorn. Aber die Schrift sagt von den Christen, dass sie Gesandte an Christi statt sind. 2. Korinther 5,20 sagt es. Oder Diener Christi. 1. Korinther 4,1 und 1. Timotheus 4,6. Kannst du mal nachlesen. Wir sind Gesandte an Christi statt. Diener Christi sind wir. Ja? Wir sind der Leib, der Körper von ihm und er ist das Haupt. Oder auch Paulus sagt es, 1. Korinther 6,12 und 12,27. Also der Leib Christi, das ist der irdische Teil von Jesus. Und wir sind eben Glieder von diesem Leib. Und ja, kannst du es auch mal so vorstellen, wenn ein Leib nicht funktioniert, weil er vielleicht der Querschnitt gelähmt ist, dann läuft er nicht, der Leib. Da kann der Kopf 100-mal meinen, jetzt gehe ich dorthin und ich gehe dahin. Wenn die Beine nicht das tun, was der Kopf will, brauche ich ja nicht mehr erzählen. Dann fährst du höchstens noch mit einem Rolli durch die Gegend. Aber Jesus will einen Leib, der funktioniert. Das Haupt gibt die Anweisungen und der Leib funktioniert. So kann es funktionieren, wenn wir aufhören, nur Herr-to-do-Christen zu sein. Jetzt komme ich zu einer Schriftstelle, die Johannes in seinem Brief schreibt. Und zwar in 1. Johannes 4,17. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Boah. Wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Das lese ich mal den ganzen Vers und Vers vorher auch noch mit. Also 1. Johannes 4,16 und 17. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also hier geht er schon wieder auf das ein. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Die Liebe ist das Maß, das angelegt ist und wir bleiben in Christus und er in uns. Und wir haben am Tag des Gerichts Freimütigkeit, sagt hier der Johannes. Das heißt, wir werden nicht verurteilt, sondern freigesprochen, weil unsere Sünden ja weggetan sind, vergeben wurden, ans Kreuz geheftet wurden. Deshalb haben wir eben diese Freimütigkeit am Tag des Gerichts, wo der Herr die Menschheit richten wird. Und dann sagt er eben, denn wie er ist, sind wir auch in dieser Welt. Und wie er ist, der Gerechte, der Heilige, der Sündlose, der König, so sind auch wir in dieser Welt. Jetzt schon. In dieser Welt sind wir so wie er ist. Genauso gerecht, genauso heilig, genauso herrlich, mit demselben Heiligen Geist gesalbt, wie Jesus gesalbt war. Das muss man sich erst einmal immer wieder geben. Wir haben denselben Heiligen Geist, den Jesus hatte oder die anderen Propheten oder Paulus oder sonstige. Es gibt nicht zwei verschiedene Heiligen Geister, einen starken und einen schwachen Heiligen Geist. Nein, es gibt einen Heiligen Geist und wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, wenn du den Heiligen Geist weißt, dass du ihn empfangen hast, dann hast du diesen Heiligen Geist. Und so ist das eine ganz mächtige Aussage. Darüber muss man nachdenken. Das muss man sich bewusst machen und einprägen, damit man darüber auch im Herzen volle Offenbarung bekommen. Offenbarung, wer wir sind, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Also leg dieses religiöse Bild von einem schwachen, unwissenden, sündigen Christen ab. Das ist die große Lüge des Antichristen. Der Antichrist ist ein Lügner schlechthin. Anstelle von Jesus, alles ein bisschen verdrehen, alles ein bisschen anders, hört sich vordergründig sogar ein bisschen christlich an und ein bisschen gut an, aber es ist nicht die Wahrheit. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, ist es automatisch eine Lüge. Und wenn die Wahrheit frei macht, ist es automatisch so, dass die Lüge bindet. Also die Lüge hält die Christen schwach und arm. Keine Autorität, kein Auftreten, nichts. Aber wir sollen Jesus vertreten auf Erden. Und wenn wir daherkommen wie der Wurm auf Stelzen und den Teppich, dann ist es kein gutes Bild, wie wir Jesus vertreten. Wir sollen sein wie er. Der Johannes wusste das. Und darum schreibt er das. So wie er ist, sind wir in dieser Welt. Und das müssen wir lernen, da müssen wir hineinwachsen. Weil der Johannes war es vielleicht schon in der Praxis, der ist ein bisschen uns voraus gewesen. Das heißt aber nicht, naja, bei uns funktioniert es nicht. Wir müssen das wieder ausgraben, wir müssen das wieder entdecken, wir müssen das wieder trainieren, wir müssen wieder in diese Richtung ziehen. Du bist, was du glaubst. Das ist ganz einfach. Das ist ein kurzer Satz, aber du bist, was du glaubst. Wenn du 100-mal ein Königskind bist, ein Gesalbter und alles Mögliche, ein Gerechter, aber du glaubst es nicht oder weißt es nicht, dann kommt es nicht zum Tragen. Und der Heilige Geist, hat Jesus einmal gesagt, er kommt und uns in alle Wahrheit leitet. Und da ist er noch nicht fertig. Der Heilige Geist ist am Arbeiten. Der Paulus hat einmal geschrieben, seine Erkenntnis ist Stückwerk. Er war noch nicht am Ende angelangt. Sehen wir auch, er hat einmal einen Glaubensspätzl mit in den Tempel genommen und hat ihn beschneiden lassen. Und später schreibt er aber mal, wer sich beschneiden lässt, ist von Christus abgetrennt. Er hat dazugelernt, er hat auch Fehler gemacht. Ist ja klar, und das ist ja kein Problem, weil Gottes Gnade immer größer ist. Aber sehen wir, wir müssen lernen, wir müssen wachsen, wir müssen zunehmen. Wir hatten einmal einen Pastor, der hat gesagt, ja, wir wissen jetzt ja schon alles. Großer Irrtum, ganz ein großer Irrtum. Wir lernen dazu. Deshalb hören wir Lehre, deshalb lesen wir die Bibel, deshalb beten wir, dass der Herr uns mehr Erkenntnis gibt über die geistlichen Dinge. Deshalb gibt es gute Bücher von Bibellehrern, damit wir was lernen, damit wir Wachstum haben. Also Glaube der Wahrheit. Halte diesen Glauben auch aufrecht. Auch dann, wenn es nicht gleich die vollen Ergebnisse siehst. Die meisten möchten, jetzt habe ich gebetet und dann muss alles sofort, zack, bumm, perfekt da sein und passen. Das ist eben nicht so. Wir müssen lernen, oder in dem Maß, wie wir lernen, wie wir Offenbarungen und Erkenntnis bekommen, geht's vorwärts. Der Glaube wird dann auch erfolgreich sein, weil die Wahrheit von Gottes Wort unbedingt erfolgreich ist. Es kann nicht sein, dass Gottes Wort nicht ausgeführt wird, dass Gottes Wort nicht erfolgreich wäre. Es ist nur dann, wenn wir es nur im Kopf haben, aber im Herzen nach der Lüge verfestigt ist. Also deshalb arbeiten wir daran. So trachten wir nach höheren Wahrheiten. Wir wollen dazulernen. Wir trachten nach dem, was droben ist, sagt jetzt einmal der Paulus im Kolosser 3, 1 und 2. Sind auf das, was droben ist. Ja, die höhere Wahrheit, die in Christus Wahrheit, die Wahrheit unserer Erlösung, die Wahrheit der Gnade. Gottes Gnade, haben wir mal gesagt, ist immer größer, oder? Und Niederlagen werden nicht akzeptiert. Nein, weil es gibt für uns keine Niederlage, weil Jesus den Sieg errungen hat. Das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Wenn du irdischen Wahrheiten glaubst, was ja vielleicht von der irdischen Sicht her sogar Wahrheiten sind, aber sich nicht mit der himmlischen Wahrheit decken, sind es Lügen. Die himmlische Wahrheit ist immer die höhere Wahrheit. Die geistliche Wahrheit ist immer die höhere. Und deshalb lernen wir geistliche Wahrheiten. Ja, und wenn ein Christ immer mehr von diesen Wahrheiten offenbart bekommt, also nicht bloß im Kopf wissen, sondern im Herzen klipp und klar offenbar ist, und die Position in Christus und der damit verbundenen Autorität im Namen von Jesus, dann wird es erst richtig spannend. Dann werden solche Aussagen, die ich jetzt da aufführe, dann biblische Aussagen, werden die erst richtig lebendig und bekommen einfach mehr Gewicht. Zum Beispiel ein bekannter Vers, Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, also wirklich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Du kannst es jetzt so lesen, kannst sagen, wäre schön. Einer oder andere sagt vielleicht, naja, das hat irgendein Mensch geschrieben oder Jesus hat gelogen oder so. Oder du kannst es als bare Münze nehmen. Es ist absolute Wahrheit, die Jesus hier sagte. Dann muss ich halt einfach noch ein bisschen zunehmen an Offenbarungserkenntnis, damit es auch in meinem Leben so funktioniert, dass ich dementsprechend einen Glauben im Herzen habe und die Werke tue, die Jesus getan hat, und sogar noch größere. Da haben wir Luft nach oben. Man könnte hier einfügen, wer an mich glaubt und die Position von Jesus auf Erden eingenommen hat. Ja, wer an mich glaubt, das sagen die meisten, ich glaube an Jesus. Warum tue ich dann die Werke nicht? Und größere schon gleich gar nicht, das ist irgendwie, stimmt da was nicht. Also wenn du aber weißt, an Jesus glauben bedeutet, die Position von Jesus auf Erden einzunehmen, dann wird es wieder spannender, dann wird es wieder realistischer, das Ganze. Und dann hat Jesus gesagt, das ist deshalb, weil er zum Vater geht. Ha. Und weil er zum Vater gegangen ist, hat er den Heiligen Geist gesandt. Er hat uns ja nicht als Waisen hier gelassen auf der Erde, sondern er hat den Heiligen Geist zu uns gesandt, denselben Heiligen Geist, der auch auf ihm war. Er sagt in Johannes 16, 7, wenn ich hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das hat er getan. Und er hat einmal gesagt, er bleibt bei euch in aller Ewigkeit. Also der Heilige Geist ist nicht weggegangen, er ist immer noch anwesend. Ein Glaubender kann immer noch den Heiligen Geist empfangen, mit ihm gesalbt werden und was tun, damit er in diese Position hineingeführt wird, also hineinwächst in diese Position, die er in Christus Jesus innehat. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er will uns alle Christen in diese Position hineinführen, hineinverfrachten und lehren, da, was das bedeutet. Lukas 24, 49 sagte hier Jesus: Siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Hallo? Die Verheißung des Vaters sendet er auf euch, dann hat er auf uns auch getan. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, haben wir die Verheißung Gottes bekommen. Und er sagt hier, dass wir begleitet werden mit Kraft aus der Höhe. Also der Heilige Geist ist nicht bloß einfach so, wie soll man sagen, so eine weiche Pelzmütze. Nein, wir sind begleitet mit Kraft aus der Höhe. Es ist nicht bloß irgendein Mäntelchen, sondern es ist Kraft. Wir sind begleitet mit Kraft. Kraft aus der Höhe, Kraft von oben, Kraft aus dem Himmel. Ganz eine deutliche, klare Aussage von Jesus. Weißt du das, dass du begleitet bist mit Kraft aus der Höhe? Dass du gesalbt wurdest mit dem Heiligen Geist, der verheißen war? Also wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, das erkennt man in dem, wenn man an neuen Sprachen betet, dann bist du auch mit Heiligen Geist gesalbt. Punkt. Dann hast du auch Kraft empfangen. Ist dir das eigentlich bewusst? Wenn nicht, musst du darüber nachdenken und mit dem musst du dich beschäftigen. Ich sage schon fast Tag ein, Tag aus, weil der richtige Glaube dann entsteht und dieser richtige Glaube, der setzt diese Kraft frei, er setzt diese Kraft auch ein, wenn sie notwendig ist. Ja, jetzt kommt der nächste Vers, der jetzt wieder Sinn macht, wo Jesus sagte in Markus 9, 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Das ist auch so ein Vers, wo man auf 1000 Fragezeichen dahinter macht, ob das überhaupt so ist. Aber es ist so. Wenn der Glaubende einmal erkennt, wer er ist, welche Position das er hat, mit welchem Geist, dass er gesalbt wurde, dass er mit Kraft begleitet wurde aus der Höhe, dann wird auch alles möglich sein für ihn. Aber sehen wir, es ist ein Erkennen, ein Wachsen hinein in dieses Erkennen. Und es muss so weit kommen, dass es dann auch funktioniert. Ja, jetzt, wenn du es hörst, ganz klar, wenn du aber dann vor einem Problem stehst und die Kraft freisetzen sollst und es nicht gleich so funktioniert, dann geht der Glaube gleich mal so richtig in die Knie. Aber da dürfen wir nicht in die Knie bleiben, sondern müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir uns selber wieder rausziehen und sagen, hoppla, nein, ich glaube das, was das Wort sagt, was Jesus sagte, ist die Wahrheit. Ich bleibe in der Position, weil die gehört mir. Jesus lügt nicht. Es ist hundertprozentig die Wahrheit. Gott kann nicht lügen, heißt es in der Schrift. Das ist Jesus, ist Gott und deshalb kann auch Jesus nicht lügen. Also Gott ist der allmächtige Gott, der kann alles, nur eines nicht, er kann nicht lügen. Und jetzt soll dieses Wort, was ich heute hier dir vorgelesen habe oder gepredigt habe, soll etwas auslösen in deinem Herzen. Nicht bloß kurz aufflackern, sondern es soll etwas auslösen, das was nicht mehr aufhört. Und zwar diese Aussage, mir, dem Glaubenden, ist alles möglich, weil ich mit Heiligen Geist gesalbt bin, weil ich mit Kraft aus der Höhe begleitet wurde. Und was ich im Glauben sage, geschieht, weil ich mit Heiligen Geist gesalbt bin. Denk an die Sache Azusa Street, bei denen war eine Atmosphäre des Glaubens, wenn der Kranke gekommen ist, dann hat doch der eine gleich gesagt, nein, das macht jetzt Spaß. Das macht jetzt Spaß, jetzt lassen wir mal die Füße da gerade drehen oder lassen wir neue Zähne wachsen. Das war für die Sonnen klar, dass das so ist und dass das geschieht. Gut, wenn man schon öfter gesehen hat, tut man sich wieder noch ein bisschen leichter, das mag schon sein. Aber irgendjemand hat angefangen. Und da hat sich so eine Glaubensatmosphäre gebildet in dieser Gemeinde. Da war das einfach klar, dass das geschieht, was sie sagen und worum sie den Herrn bitten. Die haben es kapiert. Die haben es kapiert, wie es geht, was wir sind und wer wir sind und wie die Autorität, die wir haben, anzuwenden ist. Markus 11, 23, der berühmte Vers. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dann wird es werden. Also wenn jemand glaubt und nicht zweifelt, wenn so eine Glaubensatmosphäre da ist, dann geschieht, was er sagt, ganz einfach. Wenn der sagt, dass die Zähne neu wachsen sollen, dann wachsen die. Wenn die Füße, die vielleicht verkrümmt sind oder nicht da sind, wenn die sich ausrichten sollen oder entstehen sollen, dann wird es geschehen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dem Glaubenden ist auch kein Ding unmöglich. Und da wollen wir hinarbeiten. Es soll geschehen, was du sagst. Und wenn du sagst, zu einem Kranken sei geheilt, zum Blinden sei sehend oder zu einem Besessenen sei frei, Dämon fahre aus oder zu einem Lahmen steh auf und geh, zum Wind sei still oder wie Jesus zu seinen Jüngern sagte, gebt ihr ihnen zu essen, 5 Fische und wie viele Brote, ein paar Brote, ein paar Fische und 1.000 Leute, gebt ihr ihnen zu essen. Genau so soll es bei uns auch sein. Wir sollen auch die Werke tun und größere, die er getan hat. Dem Glaubenden, dem, der in der Position feststeht, in der Christusposition, wird es geschehen. Und es klingt jetzt vielleicht sogar ein bisschen anmaßend, oder für viele Leute klingt es anmaßend oder hochmütig, überheblich oder unwirklich. Sie halten dich oder mich für einen Spinner, einen religiösen Affen. Wer sowas sagt, ist ja gar nicht möglich. Aber unser Maßstab ist die Bibel. Und deshalb richten wir uns auch nach dem, was die Bibel, was Jesus sagte. Unser Maßstab ist vorrangig das Neue Testament, weil wir im neuen Bund stehen, weil wir da in der Position in Christus sind. Also diese Salbung des Heiligen Geistes, diese Herrlichkeiten und Zeichen und Wunder und Heilungen, sie waren nicht nur für Jesus oder für die Apostel bestimmt oder für irgendwelche speziellen Christen. Da kriegen andere Christen den Heiligen Geist und dann wär's für nichts. Das passt ja nicht. Und wenn du die Schrift einmal annimmst, die Apostelgeschichte sagt uns ja ganz klar, auch bei Stephanus und bei Philippus geschahen große Zeichen und Wunder. Es waren nicht Apostel, die waren da nicht Jesus, es waren Diakone, Helfer in der Gemeinde. Zum Brot austeilen waren die zuständig. Und dann heißt es aber trotzdem vom Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Apostelgeschichte 6,8 kannst du nachlesen. Oder Apostelgeschichte 8,6 von Philippus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Also, die haben natürlich auch das Evangelium gepredigt. Interessant ist, die Volksmengen achteten einmütig auf das. Sie haben genau zugehört. Sie haben das gehört, was der Philippus sagte. Er sagt hier sogar weiter, indem sie zuhörten. Also sie hörten mit dem Herzen. Sie hörten wirklich zu. Sie hörten nicht nur mit den Ohren, links rein, rechts raus. Er plappert halt wieder irgend so ein Religiöser. Nein, sie haben im Glauben gehört. Und deshalb sind auch diese Zeichen geschehen, weil sie annehmen konnten, was dieser Philippus sagte. Und sie haben dieses gesehen, was er für Zeichen bewirkte. Und das Beispiel aus der damaligen Zeit, aber es gibt auch noch heute jede Menge Zeugnisse, Berichte von Menschen, die durch diese Salbung des Heiligen Geistes Wunder wirkten, Kranke heilten, Dämonen austrieben und so weiter. Also das soll nicht damals aufgehört haben mit der Apostelgeschichte, sondern die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Apostelgeschichte wird noch fertig geschrieben. Die geht noch weiter. Wir sind immer noch dabei. Den Glaubenden, die ihre Position in Christus wirklich eingenommen haben, werden diese Zeichen folgen. Markus 16, ab Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Genauso soll es sein. Ja, also ich habe zuletzt mal gesagt, wir sollen so ein kleiner Jesus werden. Wir an Christi statt. Ja, und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht so religiösen Vögeln werden. Ich glaube mal, der meint, er muss dann so eine weiße Kutte und Klapperl anziehen, dass er wie Jesus wird. Und er ist so durch Deggendorf gefahren mit seinem Hofer, ein großes Kreuz umgehängt. Also das ist nicht gemeint. Wir sollen nicht religiöse Vögel, Spinner werden, ja, sondern mit beiden Beinen auf der Erde, vernünftig, aber mit dem Herzen im Glauben. So wie Jesus das gemacht hat, oder die Apostel. Also es liegt nicht an der Kleidung, nicht an irgendeinen Äußerlichkeiten, sondern am Glauben im Herzen liegt es. Wir an Christi Stadt, als sozusagen kleine Jesuse. Wir sollen Jesus ähnlich werden, ja, vom Herzen her. Schreibt da der Paulus, Galater 4,19. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist Ziel. Christus Jesus soll in uns Gestalt gewinnen. Also im Glauben. Also wir sollen praktisch tatsächlich so kleine Jesuse werden, wenn ich es so auslege. Und damit auch solche Dinge tun, die Jesus getan hat. Und dieses wunderbare Evangelium den Leuten predigen, die Kranken heilen, die Dämonen austreiben und so weiter. Und wenn du das tust, dann hat Christus in dir Gestalt gewonnen. Dann bist du tatsächlich so ein kleiner Jesus geworden. Dann lebt Christus in dir oder er lebt durch dich. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er wird so oft proklamiert, aber dann wird er erst Realität. Wenn Jesus durch dich lebt, dann ist Jesus praktisch gesagt in dir wieder da. Das Haupt und der Leib funktioniert wieder in Einheit. Und du bist wieder als ein Sohn oder eine Tochter Gottes offenbar geworden. Die Schöpfung, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Römer 8,19, kannst du nachlesen. Die ganze Schöpfung, ja, die Schöpfung, die jammert ja, die klagt ja, weil es hart ist. Aber sie wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, dass die Christen wieder offenbar werden, wer sie wirklich sind, dass die Christen wieder auftreten, zu regieren und den Chefplatz einnehmen auf dieser Welt. Die Schöpfung wartet auf uns. Die Schöpfung wartet auf die übernatürlichen Wunderwirker, auf die weisen Kinder Gottes, die Söhne Gottes, die wissen, was Sache ist, was zu tun ist. Die, die mit dem Himmel in Verbindung stehen, mit Gott in Verbindung sind, die auftreten, um das ganze Chaos wieder zurechtrücken, die wieder Ordnung ins System bringen. Also da können wir nicht einfach ein Herr-to-do-Christ bleiben, weil und meinen, ja, ich kann noch eh nichts tun. Das ist eine totale falsche Haltung. Das ist nicht eine richtige Demut, weil meine meinen, da bin ich ganz demütig, so, Herr, ich kann gar nichts, Herr, jetzt musst du alles tun. Ich habe es eh schon oft gesagt, das wäre so ungefähr, ich habe einen Mechaniker in der Werkstatt und sage, Chef, du musst alles tun, ich kann nichts. Na, dann stellst du ihn wieder aus. Aber was nützt dir so einer? Gut, es gibt Dinge, die der Herr selber tut und die wir ihm bitten können. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber die Aufgaben, die er uns anvertraut hat, die müssen wir tun. Die Verkündigung des Evangeliums, wer soll es denn tun, wenn wir den Leuten nicht sagen, dass sie glauben sollen, weil sie sonst zu denen gehören, die nicht im Buch des Lebens stehen und in den Feuersee geworfen werden mit den ganzen bösen Menschen. Also üble Sache, deshalb soll das Evangelium gepredigt werden. Und der Herr hat uns den Heiligen Geist dazugegeben, den Geist der Herrlichkeit, mit dem sind wir gesalbt. Also mach was draus. Trainiere das eifrig. Also nicht bloß, ja, Donnerstagabend, das reicht wieder für die ganze Woche. Nein, das reicht nicht. Studiere, lese, bete, nimm dir Zeit. Das heißt ja nicht, dass du keine Freizeit mehr haben sollst. Aber viel Blödsinn, das man tut in der Freizeit, muss nicht unbedingt sein. Und dann klagt man plötzlich, wenn es eng wird, wenn der Feind angeklopft hat und du bist ihm auf den Leim gegangen und du sitzt wieder mal im Loch, dann hast du es verpasst zu trainieren. Dann hast du verpasst, die Wahrheit zu erkennen. Also trainiere, fang an, nimm deinen Glauben, nimm diese Wahrheiten, fang an zu sehen, wer du bist und welche Autorität, dass der Papa dir gegeben hat in dem Namen Jesus, mit welcher Salbung er dich gesalbt hat, das hast du. Ja, du sollst im Leben herrschen, nicht beherrscht werden, sondern du sollst in deinem Leben herrschen, in Wahrheit und in Gerechtigkeit und in Herrlichkeit. Okay, also einen kleinen Einwand möchte ich noch dazugeben, weil wir werden auch Fehler gemacht. Es soll ein bisschen geistgeführt laufen und nicht einfach aus dem Fleisch, so weil jetzt hast du es gerade gehört und morgen tust du gleich die großen Wunder. Ich hatte meinen alten Freund, der hat ein Hegenbuch von mir bekommen, so kleines, und war total begeistert davon. Und dann hat er ein paar Tage drauf gleich versucht, beim Mann meiner Cousine, den abgeschnittenen Finger auswachsen zu lassen. Hat natürlich nicht funktioniert, dann ist das ein bisschen peinlich. Aber im Kleinen fängt man an, im Kleinen wächst man. Und ich möchte bloß einfach sagen, ja, ein bisschen mit Hirn rangehen, ein bisschen mit Verstand. Man ist manchmal schnell begeistert und man meint vom Kopf her, das machen wir jetzt alles so. Dann fang einfach bei dir selber an, im Kleinen oder in der Gemeinde, in der Familie, erst einmal anfangen in diesen Gebetsdingen. Und wenn du merkst, aha, jetzt funktioniert das schon ein bisschen, es geht was vorwärts, dann kann man sich auch schon wieder mehr wagen, damit da nicht irgendwie Blödsinn rauskommt. Auf jeden Fall, wenn es um deine eigenen Sachen geht oder um die Sachen, wo der Herr dich gesetzt hat, dein Arbeitsplatz, deine Familie, dann sollst du herrschen durch Jesus Christus. Dann sollst du deine Autoritätsposition in ihm einnehmen. Kannst du nachlesen, Römer 5, 17. Wir sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und du kannst es, weil du gesalbt bist. Jesus hat uns seine Herrlichkeit gegeben. Er hat uns den Geist der Herrlichkeit gegeben. Er hat ja in Johannes 17 dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet gebetet. Und da sagt Jesus im Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, hat er den Seinen wiedergegeben und hat gesagt, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Wird ja oft ausgelegt, dass sie untereinander eins seien. Ich glaube, dass er hier meint, dass sie genauso mit dem Vater eins seien, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Das ist eigentlich das Wichtigere. Weil wenn die Leute mit Gott eins sind, dann sind sie automatisch untereinander eins. Außerdem ist jemand dabei, der mit Gott nicht eins ist, dann funktioniert es auch untereinander nicht. Das ist die Sache. Okay, also wir wachsen da stufenweise hinein. Sei nicht gleich frustriert, wenn es dauert, aber bleib am Ball, bleib dran. Erwachsen werden geht auch nicht von heute auf morgen. Wenn du nachdenkst, wenn du Kind bist, wie lange das es dauert, bis man endlich 18 ist und erwachsen ist und Auto fahren darf und so. Wenn du älter bist, denkst du, Mensch, Meier, ist das Zeit schnell vergangen. Also es dauert manchmal länger oder man meint, es dauert so lange. Wenn man zurückschaut, ist es dann vielleicht gar nicht so lange. Und das kann man auch ein bisschen beweisen anhand der Schrift, dass man erst Kinder und dann junge Männer oder junge Frauen, also Jünglinge, schreibt er mal in den alten Übersetzungen, sind. Das ist 1. Johannes 2, 12. Einmal sagt er, ich schreibe euch Kinder. Dann schreibt er, ich schreibe euch Väter. Oder ich schreibe euch ihr jungen Männer, ihr Jünglinge. Also er schreibt da an verschiedene Stufen des Erwachsenwerdens. Kinder, Jugendliche und Väter oder Erwachsene. So kann ich das auslegen. Also sehen wir, wir müssen diese Stadien durchmachen. Vom Kind zum Jugendlichen zum Erwachsenen. Auch im Geistlichen. Diese Lehre, ich habe es am Anfang gesagt, ist feste Speise. Aber es muss sein, diese Lehre soll begrenzte Vorstellungen einfach sprengen. Weil du kannst das, was du nicht gehört hast und nicht gelehrt worden bist, nicht glauben. Wie sollst du etwas glauben, was du nicht gehört hast? Deshalb muss ich jetzt einfach diese Lehre so bringen. Das ist für uns alle gut. Diese Lehre ist das Wort, ist wie ein Bohrer und es wird sich einbohren in dein Herz, in deine Seele, bis es durch ist, bis es klar ist für dich und dann wird die Ergebnisse kommen. Du musst es erst einmal auch glauben können oder vorstellen können, dass du, wenn du jemanden die Hand auflegst, dass der einfach gesund wird. Dass das durch deinen Glauben, durch dein Handauflegen, durch die Salbung, die der Vater dir gegeben hat, funktioniert. Also mach das einmal ein bisschen auch, dass du das vorstellst, wie das funktioniert, weil das gibt deinem Glauben noch ein bisschen einen Raum. Und wenn man sich etwas nicht vorstellen kann, dann blockiert es den Glauben natürlich. Es ist eigentlich Unglaube pur, es nicht vorstellen können. Es ist immer auch die Frage, was erwartest du eigentlich in deinem Leben? Erwartest du, dass der Herr bloß irgendwann irgendwie vielleicht was tut? Erwartest du, dass du da Probleme hast, dass Unglück über dich kommt, dass du arm bist, dass du krank wirst, dass du irgendwann im Siechtum endest und sterben musst? Oder erwartest du, dass Segen auf dir ist, dass du Glück hast, dass du beschützt bist, dass Heilung kommt, wenn du krank bist, dass du gesund bleibst, wenn du fit bist und dass du auch im hohen Alter noch kraftvoll und frisch bist, so wie es verheißen ist, um die Gerechtigkeit des Herrn zu verkünden. Also sehen wir, wir können das Falsche erwarten und das Falsche im Herzen sehen oder das Richtige. Also erwarte das geschieht, was gut ist für dich, das geschieht, was du in Jesu Namen sagst oder befehlst, dass dir das werden wird, was du gebeten hast, was du gesagt hast. Darüber sollten wir immer wieder nachdenken. Gut, bleib kein Herr-Tu-Du-Christ. Kannst bloß sagen, bleib kein Herr-Tu-Du-Christ. Siehe, was der Herr dir bereits gegeben hat, mit was er dich gesalbt hat, und handle nach und nach dementsprechend. Bleib nicht ein Kleinkind in Christus. Ja, auch ein Kleinkind im Glauben hat die Position. Aber sie erkennt nicht, dass diese Position Autorität bedeutet und wertvoll ist. Und wenn jemand ein geistliches Kleinkind bleibt, dann landet er irgendwann auf dem geistlichen Abstellgleis. So einer erfüllt seine Berufung nicht. Und wenn du deine Berufung nicht erfüllst, wenn du das nicht erfüllst, zu dem, der Herr dich ausgestattet hat und berufen bist, dann entsteht da eine Leere und die nimmt der Teufel ein. Wenn die Christen die Land nicht auffüllen, dann steht der Feind wieder auf der Matte. Und das ist schlecht. Also deshalb heute diese feste Speise, diese biblische Lehre, das soll unser Denken verändern. Das soll den Sinn erneuern. Ja, der Paulus schreibt in Römer 12,2, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes. Also wir wollen umdenken, wir werden dadurch verändert, verwandelt. Stell dir das einmal vor, wie es wäre, wenn du etwas sagst und es geschieht, wenn du einen Kranken die Hände auflegst und ein Wunder geschieht und die Krankheit verschwindet. Oder wenn du für dich selber, vielleicht einmal am sinnvollsten, erst einmal die Salbung freisetzt, die Salbung, die dein Herz, deine Seele freisetzt von Unglauben, von Zweifeln, von Ängsten. Ängste sind ein Gift für einen Christen. Und deshalb, das weiß der Teufel, deshalb versucht er auch dauernd Ängste einzuschleusen über irgendwelche Kanäle. Okay, also das ist ein Trainingsfeld für uns. Es heißt von Jesus, dass er mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt wurde. Kann ich auch nochmal vorlesen, ist Apostelgeschichte 10,38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Paha. Jesus war mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt, mit demselben Heiligen Geist, den er uns auch gegeben hat. Und er tat den Menschen wohl und heilte die, heißt es hier, die vom Teufel überwältigt waren. Da sehen wir, dass Krankheit ein Werk des Teufels ist. Wenn jemand vom Teufel überwältigt wird, wird er krank. Und Gott war mit ihm, ist hier angefügt. Warum war Gott mit ihm? Gott, der Heilige Geist, war mit ihm. Durch diesen Heiligen Geist ist Gott mit ihm. Also setze diese Salbung, die auf dir ist, frei. Auch wenn es erst im Kleinen funktioniert. Ist egal. Du kannst wachsen drin, du kannst zunehmen. Es können diese Festungen der Lüge, des Zweifels und des Unglaubens in deinem Herzen verschwinden. Niedergerissen sollen sie werden. Weil der Herr hat uns gesalbt in Christus Jesus. Und das ist unsere Position in ihm. Gesalbt mit dem Heiligen Geist, nichts Geringeres. Also denke nicht, ist er bloß der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Geist. Da können wir zunehmen in dieser Lehre und in dieser Wahrheit. Und diese Wahrheit wird sich verfestigen immer mehr. Wir können trainieren, wir können auch Fehler machen. Es kann auch Misserfolg geben, aber da gehen wir nicht auf. Wir sollen darin trainieren. Der Paulus vergleicht es manchmal mit einem Läufer, der auf diesem Lauf läuft, dass er einen Siegeskranz bekommt. Er trainiert wie ein Sportler. So können auch wir trainieren. Ein Sportler, der nicht trainiert, wird nicht erfolgreich sein. Ist ja klar, ne? Egal welcher Sport das ist. Und die ganz vorn sind, die haben halt ganz gut trainiert. Bleib auf diesem Weg. Bleib geduldig, bleib ruhig. Gott gibt dir das Wachstum dazu. Wenn du mit ihm gehst, ist er mit dabei. Aber bleibe in der Position. In Christus Jesus. Oben auf. Okay, Leute, es ist ein bisschen lang geworden heute, habe ich gerade gemerkt. Aber es ist wichtig. Und hört euch das wieder an und immer wieder.